Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich möchte mich heute mit der Europäischen Union beschäftigen. Die ist so ein bisschen das unbekannte Wesen. Alle schimpfen immer auf Brüssel oder auf Europa und da kommt die Gurkenkrümmungsrichtlinie her. Tut sie nicht. Aber in jedem Falle, da gibt es Klischees und da gibt es Wut und da gibt es Zorn, aber praktisch niemand weiß, wie die EU eigentlich tatsächlich funktioniert. Ja, wo liegt der Unterschied zwischen dem Europäischen Rat und dem Rat der Europäischen Union? Und diese ganzen schönen kleinen Feinheiten in der europäischen Struktur. Ich kenne das auch aus dem Unterricht. Ja, die beliebteste Einheit ist immer das politische System der EU auswendig zu lernen. Das ist unglaublich praxisnah. Da haben die SchülerInnen immer total Lust drauf. Und um ein wenig Licht in dieses Dunkel zu bringen, habe ich mir jemanden geschnappt, der sich das alles freiwillig antut. Und der darf sich jetzt mal kurz vorstellen und erklären, was ist an der EU eigentlich so toll, dass man sich da beruflich mit auseinandersetzt.
Ja, hallo, ich bin Manuel Müller, ich bin Senior Research Fellow am Finnish Institute of International Affairs in Helsinki und tatsächlich ist der Schwerpunkt meiner Arbeit die EU-Institutionen und dann klingt es aber gleich schon nicht mal ganz so technisch, die europäische Demokratie, die Europawahlen, die nächstes Jahr kommen und sozusagen all das, was mit europäischer Politik zu tun hat, die aus meiner Sicht genauso spannend ist wie Politik halt allgemein. Die EU ist, wenn man so möchte, einfach eine höhere Schicht, eine zusätzliche Ebene in unserem politischen System, in der sehr viele Fragen, die halt nicht nur einzelne Nationalstaaten betreffen, sondern ganz Europa, eben auf überstaatlicher Ebene ausverhandelt werden, entschieden werden und ja, am Ende deswegen genauso unser Leben beeinflusst wie eben die Politik in Berlin oder die Politik in den Landeshauptstädten. Und das ist aus meiner Sicht spannend genug, um sich intensiv damit zu beschäftigen, wie das am Ende funktioniert und ja, warum die Institutionen eben so sind, wie sie sind und nicht anders.
Du hast jetzt gerade schon die Bedeutung dieser Institution für uns angesprochen und auch schon bereits ein Stichwort fallen lassen mit die Europawahl. Weil das wäre ja quasi gleich der nächste Ansatzpunkt. Ja, was kann ich kleines Würmlein hier in Deutschland als Bürger oder gegebenenfalls als Bürgerin, welchen Einfluss habe ich überhaupt auf den ganzen Laden? Ja, Brüssel ist weit weg, Straßburg ist auch nicht viel näher und wenn ich überhaupt weiß, dass in beiden Städten was passiert. Also was läuft gewissermaßen Was kann ich da eigentlich machen? Wo ist meine Position als Bürger und als Bürgerin in diesem Institutionengewebe? Weil beispielsweise auf das, was der Rat macht oder das, was die Kommission tut, die kommen zwar in den Nachrichten immer wieder vor, ja, die Europäische Kommission hat dieses und jenes beschlossen, aber, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber auf die Zusammensetzung der Kommission habe ich ja bestenfalls mittelbar Einfluss, um es mal so auszudrücken. Das heißt, das Einzige, was ich tun kann, ist, dieses Parlament zu wählen. Und es fühlt sich irgendwie immer nach so einer Spaßwahl an, besonders seit das Bundesverfassungsgericht da den Stempel drauf gedrückt hat, dass die Wahl so unwichtig ist, dass die 5%-Hürde nicht gilt. Liege ich da komplett falsch mit dieser Einschätzung?
Nein, im Grunde geht es da gleich auf die Gretchenfrage. Die Rolle von eben europäischer Demokratie und am Ende eigentlich auch das, was die europäische Politik halt von der nationalen Politik einerseits und von der Außenpolitik andererseits unterscheidet. Weil man quasi in so traditionellen Vorstellungen gibt es halt diese zwei Modi, Politik zu machen. Entweder auf demokratische Weise, auf nationaler Ebene, wo man irgendwie einen Souverän hat, das Volk, das Parlament wählt oder einen Präsidenten und so weiter und wo dann eben demokratisch entschieden wird. Oder die zwischenstaatliche internationale Politik, in der im Wesentlichen Diplomaten irgendwie Dinge aushandeln, die halt nicht in einem Staat alleine entschieden werden können und wo man dann klassischerweise internationale Abkommen hat und sowas. Die EU ist gewissermaßen dazwischen und die Europapolitik deswegen was Besonderes, einfach weil die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern so intensiv ist und von Anfang an so intensiv gedacht war, dass man gesagt hat, das alles nur den Diplomaten zu überlassen, reicht nicht, funktioniert nicht. Wir müssen quasi so viel segeln, dass das nicht alleine in den Außenministerien gemacht werden könnte, sondern wir brauchen eben Institutionen, die speziell dazu da sind, die dann auch am Ende mehr politische Macht haben, wo nicht jedes Land immer in allen Fragen ein Vetorecht hat. Und deswegen hat man eben diese europäischen Institutionen geschaffen, die am Ende sich oft irgendwie ein bisschen fremdartig anfühlen, aber eigentlich durchaus den Institutionen nachempfunden sind, wie man sie in nationalen Bundesstaaten hat. Eben mit der Kommission, die mehr oder weniger die Rolle einer Regierung erfüllt, dem Europäischen Parlament, das halt ein Parlament ist, dem Ministerrat, der ungefähr die Funktion hat, die in Deutschland der Bundesrat hat, und dann natürlich dem Europäischen Gerichtshof als so eine Art oberstes Gericht. Das ist am Ende sozusagen strukturell nicht komplett anders, als man es von Bundesstaaten auch kennt. Es funktioniert dann nur im Einzelnen an vielen Stellen ein bisschen anders, insbesondere weil die Mitgliedstaaten, als sie diese europäischen Institutionen geschaffen haben, sich dann so komplett eben doch auch nicht darauf einlassen wollten, dass man jetzt halt irgendwie einen souveränen europäischen Staat schafft und das Europäische Parlament in den Mittelpunkt von allem stellt, sondern im Grunde sich selbst einfach noch mehr Einflussmöglichkeiten übrig gelassen haben, als dass die zum Beispiel die deutschen Länder in der Bundespolitik haben. Das führt dann eben dazu, dass die Kommission, also praktisch die europäische Regierung, nicht einfach vom Europäischen Parlament gewählt wird, sondern eben in einem ziemlich komplizierten Verfahren ernannt wird, in dem der Rat, also die Mitgliedstaaten, immer noch ein Mitspracherecht haben und vor allem die einzelnen Kommissare vorschlagen. Das hat dann alle möglichen Auswirkungen, aber insbesondere bedeutet das, dass die Europäische Kommission halt anders als eine nationale Regierung nicht irgendwie parteipolitisch eine Mehrheit im Parlament repräsentiert, sondern immer parteipolitisch ganz bunt zusammengesetzt ist und irgendwie alle möglichen politischen Richtungen da drin sind und jeder schauen muss, wie er sich wiederfindet. Und das Gleiche gilt dann auch für Gesetzgebung. Auch die macht das Europäische Parlament immer nicht alleine, sondern auch da haben dann immer noch die nationalen Regierungen ihre Finger mit drin. Und in einigen Bereichen mit Einstimmigkeit, aber selbst da, wo es keine Einstimmigkeit gibt, gibt es immer noch eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, es genügt nicht einfach nur, dass mehr als 50% dafür sind, sondern es muss immer noch eine höhere Hürde erreicht werden. Und das führt dann alles in allem dazu, dass die europäische Politik enorm konsens- und kompromissorientiert ist. Also es haben bei allen Entscheidungen, die getroffen werden, immer so viele Akteure ihre Finger mit drin, dass das, was rauskommt, eigentlich irgendwo in der Mitte liegt. In der Mitte von all den Positionen, die es zwischen den verschiedenen Parteien in Europa und zwischen den verschiedenen Staaten in Europa so gibt. Und das kann man dann gut finden, weil eben Konsens und Kompromiss ja irgendwie immer was Schönes ist. Es führt aber auch dazu, dass man als einzelner Bürger und Bürgerin halt nicht mehr so richtig sieht, wie man denn selber da seine Spur hinterlassen kann. Bei nationaler Politik ist es so, dass man halt wählen geht und dann stimmt man entweder für die Regierung, wenn man die gut findet, oder für die Opposition, wenn man es anders haben möchte, und sieht hinterher, wer gewonnen und verloren hat und hat dann das Gefühl, damit was bewirkt zu haben, dass die eigene Stimme halt eine unmittelbare Folge darauf hat, in welche politische Richtung das geht. Und in der EU ist das immer sehr viel komplizierter. Da gibt es verschiedene Arten, wie man auf europäische Politik einwirken kann. Die Europawahl, wo das Europäische Parlament gewählt wird, die nationale Wahl, weil hier die nationale Regierung auch immer mit dabei ist. Und dann noch verschiedene Partizipationsmechanismen. Aber es gibt sehr wenig, wo man hingeht und sagt, okay, jetzt habe ich gewählt und deswegen nimmt die Geschichte einen anderen Lauf.
Ja, diese Verantwortungsdiffusion, die scheint mir auch eine der ganz großen Krux zu sein an der ganzen Europäischen Union, weil das ohnehin schwierige Geflecht, diese ganze schwierige Konstruktion noch undurchsichtiger macht letzten Endes. Du hast es ja jetzt schon angesprochen, das ist ja dieses supranationale Gebilde, was ja, glaube ich, das so ein bisschen der Begriff ist, den man versucht hat, dafür zu finden. Kein Bundesstaat, aber eben auch mehr als institutionalisierte Außenpolitik. Nee, die EU, die, das ist zumindest mein Wissensstand aus meinem politikwissenschaftlichen Studium, der ist ja letztlich so ein bisschen ein Gebilde sui generis. Also es gab es noch nie vorher auf die Art und es gibt es auch nirgendwo sonst. Also es ist nicht so, als hätten viele Länder auf der Welt sich die EU angeschaut und gesagt, geile Sache, machen wir auch. Also von daher, das hat sich ja auch aus spezifischen historischen Umständen entwickelt. Wenn du mir da den kleinen Schlenker gestattest, liege ich nicht falsch, wenn ich glaube, dass in den 50er Jahren zumindest mal diskutiert worden ist, ob man einen Bundesstaat gründet. Also dass das mal tatsächlich so eine realistische Option war, die durch den Raum gewabert ist in dieser Anfangszeit der EU, bevor man sich dann doch entschlossen hat, diese Light-Version mit dem wirtschaftlichen Schwerpunkt zu machen.
Ja, also es sozusagen politisch wirklich auf der Tagesordnung stand die Idee von einem europäischen Bundesstaat nie, aber als quasi Leitgedanke von sozusagen in der politischen Debatte war sie früh da. Wenn man sich jetzt die Geschichte der europäischen Integration und quasi was damit erreicht werden sollte anguckt, dann ging es lange Zeit ja immer um die Frage, wie man Frieden schaffen kann zwischen den europäischen Ländern, die halt ständig im Krieg miteinander lagen. Und da gab es ziemlich früh unterschiedliche Ideen, die im Wesentlichen darauf hinausliefen, dass man eben irgendwelche überstaatlichen Institutionen braucht. Bei Kant ist das eine Föderation, die aber im Wesentlichen nur daraus besteht, dass man irgendwie eine Art Rechtsordnung hat, an die sich alle halten. Aber es gab dann bald auch die Frage, wie setzt man denn so eine Rechtsordnung durch? Und dann gab es eben verschiedene Ideen, dass man halt da eine Organisation braucht, die irgendwelche Durchgriffsrechte hat. Und so ungefähr in den 20er Jahren, als man zum ersten Mal so eine quasi Weltorganisation geschaffen hatte, nämlich den Völkerbund, der aber eben sehr wenig Durchgriffsrechte hatte, in dem im Wesentlichen alles einstimmig entschieden wurde oder irgendwie auf Konsens beruht hat und der im Grunde einfach nur dazu da war, dass man miteinander spricht. Da gab es dann eine Bewegung der europäischen Föderalisten, die damit unzufrieden waren und gesagt haben, das reicht nicht. Der Völkerbund wird am Ende den Frieden nicht durchsetzen können, sondern wir brauchen quasi stärkere zentrale Institutionen. Das Erste, woran man dann gedacht hat, war eben, wir brauchen einen überstaatlichen Bundesstaat. Tatsächlich am Anfang noch als Weltstaat gedacht und dann aber auf Europa konzentriert, weil eben in Europa immer die großen Kriege entfesselt wurden. Das ist dann wiederum auf Kritik gestoßen von anderen, die gesagt haben, es ist einfach unrealistisch. Wir werden nicht in so kurzer Zeit, wie es nötig ist, einen europäischen Bundesstaat bekommen. Die Widerstände werden zu groß sein und es ist vielleicht auch gar nicht nötig, um Frieden zu bewahren. Und so ist dann während des Zweiten Weltkriegs die Idee des sogenannten Funktionalismus entstanden, dass man sagt, man muss sich nur angucken, welches eigentlich die zentralen zwischenstaatlichen Probleme sind und dann schafft man dafür spezifische überstaatliche Institutionen, die quasi nur eine bestimmte Funktion erfüllen, wo man nicht gleich einen kompletten Staat hat. Und diese sozusagen spezifischen Institutionen, die lösen dann die Probleme, die zwischen den Staaten existieren und auf die Weise müssen die Staaten dann keine Kriege mehr gegeneinander führen. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren das quasi die zwei großen Leitbilder, die Föderalisten, die gesagt haben, wir wollen einen überstaatlichen, demokratischen Staat mit Verfassung und allem drum und dran. Und die Funktionalisten, die gesagt haben, lasst uns irgendwie klein anfangen mit spezifischen Institutionen, denen wir konkrete Befugnisse geben, um konkrete Probleme zu lösen. Und man hat sich dann einfach, weil es politisch einfacher war, für diesen funktionalistischen Weg entschieden, der eben den Staaten und den nationalen Regierungen weniger abverlangt hat, und hat eben diese erstmal sehr, sehr technokratische sogenannte hohe Behörde der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl geschaffen, mit dem spezifischen Auftrag, die Kohle- und Stahlindustrie, die für die Rüstungsindustrie relevant war und deswegen sehr eng mit nationalen Kriegsbestrebungen verbunden war. Diese hohe Behörde hat man zunächst mal geschaffen. Aber dann hat man eben sehr schnell gemerkt, es reicht halt nicht mit der Kohle- und Stahlindustrie, wir brauchen mehr, hat weitere Kommissionen geschaffen für eben die Wirtschaft als Ganzes und für die Atomenergie. Dann hat man diese Kommission irgendwann zusammengelegt zu einer Institution. Dann hat man irgendwann gemerkt, naja, wenn die Kommission jetzt so mächtig ist und in so vielen Dingen Sachen entscheidet, dann braucht die irgendwie auch ein bisschen mehr demokratische Rückkopplung und hat deswegen das Europäische Parlament aufgewertet, das Parlament direkt wählen lassen und so weiter. Und so hat dann, wenn man so möchte, nach und nach sich diese Europäische Union dann doch stärker in die Richtung von dieser föderalistischen Idee entwickelt, dass man eben eine zusätzliche staatliche Ebene schafft, aber ohne dass man irgendwann wirklich an den Punkt angekommen ist, wo man gesagt hätte, wir sind jetzt ein europäischer Bundesstaat, sondern man ist halt immer irgendwo in diesem Zwischenfeld geblieben. Deswegen gibt es dann diesen schönen Ausdruck von der EU als Gebilde sui generis, die irgendwie ganz speziell ist und etwas, was es sonst nirgendwo gibt. Es ist ein schöner Ausdruck, der natürlich einerseits stimmt, aber auf der anderen Seite natürlich auch nichts erklärt, weil einfach nur zu sagen, das hier ist anders als alles andere, damit ist ja noch nicht wirklich gesagt, wie es ist.
Das ist wie zu sagen, es existieren Interdependenzen.
Das genau.
Immer wahr und erklärt nichts. Ganz genau. Du sprichst da auch mit diesem Oberauftrag. Sie soll ja quasi Frieden schaffen in Europa. Dafür hat sie auch den Friedensnobelpreis bekommen, ich glaube 2012, wenn ich mich alles verstehe, irgendwie so die Richtung. Und es schien ja auch eine relativ lange Zeit, als ob das mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen ist. Das ist quasi so ein Kapitel aus der Vergangenheit. Und dann ging es ja mehr um so Bereiche wie diese immer, wie heißt es dann, die Ever Closer Union oder sowas ist ja dann das Schlagwort, also dass man quasi immer weiter über zahlreiche Zwischenschritte letzten Endes vertieft, diese ja. Integration und quasi Stück für Stück, wenn nicht beim Bundesstaat rauskommt, so doch zumindest dem immer näher kommt. Ja, das hatte ja seinen Höhepunkt, würde ich mal sagen, 2005 mit der damaligen Verfassung, die ja dann gescheitert ist und dann durch den Lissabonner Vertrag ersetzt wurde. 2009, weil man für die, weil ein Vertrag erfordert halt keine Volksabstimmungen und eine Verfassung schon. Das war dann eine von diesen vielen Kompromissen, womit wir beim Thema sind, mit denen dann eben auch die direkte Beteiligung der Leute umgangen wurde, aus Gründen, auf die wir, glaube ich, noch zu sprechen kommen werden, wenn es um das sogenannte Demokratiedefizit der EU geht. Das ist ja auch so ein Schlagwort, das permanent in der Debatte drin ist und was in jede Unterrichtseinheit auch vorkommt, zumindest eben als Fragestellung. Und ich würde jetzt allerdings noch, um bei diesem Friedensaspekt kurz zu bleiben, so als Gefühl rauswerfen, dass gerade jetzt mit dem Ukraine-Krieg, ja, weil die letzten, also vor 2022 sozusagen, schien das ja so ein bisschen veraltet zu sein, also auch als die EU den Friedensnobelpreis bekommen hat 2012, da war das alles irgendwie schon Ancient History, so nach dem Motto, ja, das macht die ja eh schon längst nicht mehr und inzwischen exportieren sie auch Rüstungsgüter, die Schweine, und es geht ja eigentlich nur noch um Wirtschaft und so weiter und so fort. Und seit dem Ukraine-Krieg ist diese Frage von in Europa werden verheerende Kriege entfesselt wieder auf der Tagesordnung. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs wurde viel beschworen, was das anbelangt. Der wäre ja quasi während des Kalten Krieges auch in Europa entfesselt worden, gegebenenfalls, und ausgefochten worden. Und deswegen scheint die EU ja diese Friedensthematik gerade wieder mehr reinzurutschen. Ja? Also auch diese Fragestellung, soll die Ukraine EU-Mitglied werden? Das wird ja jetzt nicht wegen der wirtschaftlichen Stärke der Ukraine verhandelt, sondern da geht es ja auch dann wirklich um diese Frage von Friedenssicherung, von Integration, die ja bereits bei der Osterweiterung so eine gewisse Rolle gespielt hat. Ja? Also immer mit dieser Fragestellung von der Sicherung der Peripherie sozusagen und die Integration dieser Peripherie. Würdest du da sagen, da erleben wir quasi eine Renaissance dieses Friedensgedankens?
Ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden, nämlich den Frieden nach innen und den Frieden nach außen. Wenn man sich anguckt, wofür die europäische Integration ursprünglich gedacht war, dann sind das vor allem zwei Ziele. Das eine ist der Friede nach innen, also zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union soll es keinen Krieg mehr geben. Das war die Logik, mit der man direkt nach dem Zweiten Weltkrieg daran gegangen ist. Also Deutschland und Frankreich sollen nicht mehr übereinander herfallen. Da war erstmal die Frage von irgendwie Kriegen in Europa, aber die jetzt nicht zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden, stand da erstmal gar nicht im Vordergrund. Sondern es ging darum, dass eben die europäischen Länder untereinander so verflochten werden, dass sie keine Kriege mehr gegeneinander führen können und wollen. Der zweite Gedanke, der von Anfang an sehr stark war, war der Wirtschaftsgedanke, dass man sagt, wir schaffen einen gemeinsamen Markt. Und in einem gemeinsamen Markt gibt es dann mehr Arbeitsteilung. Dadurch ist alles effizienter. Dadurch gibt es dann am Ende Wirtschaftswachstum und das ist dann besser für alle. Das ist quasi der zweite, dieser Wohlstandsgedanke, der europäischen Integration zugrunde lag. Es gab dann auch schon seit langem, aber am Anfang nicht ganz so prioritär, noch einen dritten Gedanken, der im Wesentlichen, dem im Wesentlichen zugrunde liegt, dass man sich zusammenschließen muss gegen äußere Gefahren. Das war in der Anfangszeit natürlich vor allem die Sowjetunion. Teilweise wurde auch die USA, wenn auch nicht als Gefahr, aber dann doch irgendwie als Rivale wahrgenommen. Und es gab dann diese Vorstellung, zum Beispiel bei dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle, dass man versuchen muss, Europa als sozusagen eine dritter Player zwischen diesen beiden Supermächten zu etablieren und dass das eben am besten funktioniert, wenn die europäischen Länder sich zusammenschließen. Und ich glaube, dieser dritte Punkt, dass der Zusammenschluss hilft, um eben auf der Weltbühne zu bestehen, das ist etwas, was jetzt wieder sehr stark im Vordergrund steht und was dann unter unterschiedlichen Schlagwörtern wie europäische Souveränität oder strategische Autonomie oder eben geopolitische Wende und sowas diskutiert wird. Aber dem liegt im Grunde immer diese Idee zugrunde, dass wir die Europäische Union brauchen, weil die Mitgliedstaaten allein auf der Weltbühne nichts reißen können und eben jeder Mitgliedstaat für sich alleine dann auch Bedrohungen ausgeliefert wäre. Und die Diskussion um den ukrainischen Beitritt, da geht es letztlich um Unterschiedliches. Da geht es zum einen darum, dass eben die ukrainische Bevölkerung gerne auch an diesem europäischen Modell teilhaben möchte. Es ist ja sozusagen in erster Linie etwas, was einfach auch von der ukrainischen Bevölkerung ausgeht. Aber aus europäischer und sozusagen geopolitischer Sicht geht es darum, dass eben die Ukraine für sich allein als einfache Beute gewirkt hat und deswegen eben dem russischen Überfall ausgesetzt war, während eine Ukraine, die in den Westen integriert ist und wo dann klar ist, dass sie auch die Unterstützung des Westens bekommt, eben sehr viel wehrhafter ist und es dann diesen Angriffe gar nicht erst gäbe. Und das gilt natürlich genauso auch für Moldau oder Georgien oder die anderen Länder, die jetzt da in die Europäische Union hinein wollen. Also dieser Gedanke von quasi nur zusammen sind wir stark, das ist, glaube ich, der jetzt eine Renaissance erlebt hat. Die Frage von Frieden stiften im Inneren, das ist tatsächlich etwas, wo die EU einfach sagen kann, dieses Ziel haben wir im Grunde erreicht. Also irgendwie ein neuer Krieg zwischen Deutschland und Frankreich ist inzwischen genauso unmöglich und undenkbar geworden, wie man sich das 1950 gewünscht hat.
Ich finde diese Undenkbarkeit vor allem den wichtigsten Aspekt. Ja, das ist ja auch diese Unterschied zwischen Frieden und kein Krieg. Ne? Also zwischen, was weiß ich, 1919 und 1939 gab es zwar keinen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, aber halt auch nicht wirklich Frieden, während wir jetzt seit den 50er Jahren, würde ich mal sagen, tatsächlich wirklich in diesem Friedenszustand sind, wo allein die Vorstellung eines Krieges absurd wirkt. Ja, und auch bei allen Spannungen, die zum Beispiel aktuell zwischen der polnischen oder der deutschen Regierung bestehen oder sowas, die Vorstellung, dass es in irgendeiner Art und Weise da zu einem Krieg kommt, ist geradezu absurd. Ich glaube, es führt zu weit, dass sich jetzt die Frage zu stellen, inwieweit ist das die NATO und inwieweit ist es die EU? Ich glaube, die beiden sind da schon in ihrer Doppelfunktion sozusagen tätig, was ja auch immer mit ein Faktor war, warum diese de Gaulle-Idee von Europa als eigenständige Macht nie funktionieren konnte. Abgesehen davon, dass die Deutschen da auch nie Bock drauf hatten. Aber diese Rolle der USA sozusagen, die Verankerung über die NATO, die ist ja so eine Art zweites Standbein letzten Endes, obwohl die EU selber ja eigentlich auch ein Militärbündnis ist. Das ist nur ein völlig irrelevanter Aspekt, weil die NATO da so drüber steht letzten Endes. Aber da kommen wir ja auch wieder zu der Thematik von der Ineffektivität der Europäischen Union. Da gibt es ja dieses berühmte Kissinger-Zitat von, wenn ich bei Europa anrufe, welche Nummer wähle ich oder wie auch immer der das angeblich gesagt haben soll. Aber das Problem besteht ja nicht erst seit den 1970er Jahren. Also wir haben ja keine zentrale Stelle, wo EU-Außenpolitik betrieben werden würde, weil ja gerade die Außenpolitik das Feld ist, wo die Nationalstaaten noch am allermeisten über ihre eigene Souveränität mit Argusaugen wachen und nicht bereit sind, irgendwas aufzugeben, wo auch diese ganzen Ideen dann ziemlich schnell im Sande verlaufen und wo die Subsidiarität am höchsten ist, letzten Endes. Ja, also die EU hat ja sehr, sehr wenig Möglichkeiten, eigentlich eigene Außenpolitik zu gestalten. Das merkt man ja jetzt gerade auch in der Ukraine-Krise auch wieder, wo Ungarn, Polen, Deutschland, Frankreich alle in unterschiedliche Richtungen laufen und dann nicht wirklich eine gemeinsame Linie erkennbar ist. Und ich würde mal behaupten, dass eine gemeinsame Außenpolitik letztlich auch nur der Abschlussstein sein kann, also quasi das Letzte, was sozusagen reinklickt in diese Bundesstaatsidee. Würdest du mir da zustimmen?
Naja, es gibt viele Dinge, von denen man mal sagt, das ist dann erst das Letzte. Das hat man über die Währungsunion auch mal gesagt. Und man kann das auch über, ich weiß nicht, bestimmte Bereiche der Innenpolitik, so Strafrecht oder sowas. Also ja, die Außenpolitik ist insofern besonders, als die Mitgliedstaaten da sehr, sehr, sehr zurückhaltend waren, damit irgendwelche Kompetenzen auf die EU zu übertragen. In den allermeisten Bereichen ist es inzwischen so, dass die EU einfach wirklich reale eigene Entscheidungsmacht hat. Manchmal eben mit jeder Mitgliedstaat hat noch ein Veto, aber oft nicht mal das. Und dann ist eben, wenn die EU einen Rechtsakt erlässt, es irgendwie ein europäisches Gesetz gibt, dann gilt das halt, und ist sozusagen steht auch noch über dem nationalen Recht. Also das ist dann einfach reale Macht. In der Außenpolitik, die ist halt insgesamt exekutivlastiger. Da werden keine Gesetze gemacht, die dann einfach gelten, sondern da werden Maßnahmen ausgeführt. Und diese Maßnahmen ausführen, dafür braucht man letztlich Personal. Dafür braucht man ein diplomatisches Korps und man braucht, wenn es ums Militärische geht, eben eine Armee. Und da waren die Mitgliedstaaten eben sehr viel zurückhaltender zu sagen, wir verzichten darauf auf nationaler Ebene und richten einfach einen europäischen Auswärtigen Dienst und eine europäische Armee ein. Das wurde immer wieder in Bezug auf die europäische Armee diskutiert. Es gab da in den 50ern schon den Vorschlag, das zu machen, der dann gescheitert ist. Und bis heute ist es eben so, dass die militärischen Fähigkeiten der Europäischen Union ziemlich bescheiden sind. Die werden jetzt aufgestockt, die werden erhöht, aber die EU ist jetzt für sich allein nicht in der Lage, irgendwelche Kriege zu führen. Was den diplomatischen Dienst betrifft, da gibt es inzwischen den Europäischen Auswärtigen Dienst, der tritt aber nur sozusagen zu den mitgliedstaatlichen Auswärtigen Diensten mit hinzu. Also es gibt jetzt einfach Doppelstrukturen auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Einige kleine Mitgliedstaaten nutzen den Europäischen Auswärtigen Dienst, um dann gegebenenfalls ihr eigenes Botschaftsnetz zu reduzieren, weil es halt auch teuer ist, in allen Staaten auf der Welt Botschaften zu unterhalten. Und dann ist es ganz praktisch, wenn es von der EU übernommen wird. Aber die großen Mitgliedstaaten, die behalten weiterhin genauso ihr globales Netz wie vorher, und betreiben weiter genauso ihre eigene nationale Außenpolitik wie vorher. Und die EU-Institutionen sind dann eigentlich nur dazu da, sich da zu koordinieren und sich abzusprechen. Und wenn man sich aber nicht einig wird, dann macht eben weiterhin trotzdem jedes Land, was es möchte. Deswegen ist in der Außenpolitik tatsächlich die EU verhältnismäßig schwach. Es gibt dann allerdings ein paar Bereiche, die sozusagen indirekt mit Außenpolitik zu tun haben und wo man die EU dann trotzdem wieder braucht. Dazu zählt insbesondere Sanktionen. weil etwa wirtschaftliche Sanktionen, wie man sie jetzt gegen Russland verhängt hat infolge des Ukraine-Kriegs, die funktionieren wiederum über Gesetze. Man erlässt einen Rechtsakt, der es eben verbietet, mit russischen Unternehmen zu handeln. Und solche Rechtsakte dafür, das kann zum Beispiel die NATO nicht machen. Die NATO hat einfach nicht die gesetzgeberischen Kompetenzen, um sowas zu machen, sondern sowas kann in Europa nur die EU. Und an der Stelle ist dann die EU auf einmal wieder sehr, sehr wichtig.
Ja, verstehe. Das macht eine ganze Menge Sinn. Dann würde ich an der Stelle an die Außenpolitik mal einen Haken dran machen und quasi in die Geschichte von diesen ganzen Institutionen gehen. Wir haben ja in der modernen EU, die würde ich jetzt mal so beginnen lassen, einfach 2009 mit dem Lissabon-Vertrag sozusagen, weil das ja quasi die Strukturen schafft, innerhalb derer wir heute arbeiten. Und seither gab es auch hier, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, keine gigantische Revision mehr, die das institutionelle Gefüge in irgendeiner grundlegenden Art und Weise angegangen wäre. Wir haben viele Diskussionen darüber, da kommen wir nachher mit Sicherheit auch noch drauf, aber letzten Endes stehen wir quasi damit da. Und da haben wir eben diese qualifizierten Mehrheiten, die du vorher schon erwähnt hast. Ja, da braucht man irgendwie sowohl die Mehrheit der Bevölkerung als auch die Mehrheit der Mitgliedstaaten über einer bestimmten Schwelle sozusagen, damit nicht die Kleinen die Großen ausnocken können und umgekehrt nicht ein paar Große die Kleinen. Aber letzten Endes hast du ja auch schon gesagt, es ist ja trotz allem ein sehr kompromiss- und konsensorientiertes Ding. Ich habe so das Gefühl immer, wenn ich so EU-Politik höre, dass diese qualifizierten Mehrheiten in der Praxis gar keine so große Rolle spielen, weil die meisten Entscheidungen ja trotz allem über diese Konsensfindung laufen. Ist das soweit richtig oder täusche ich mich da?
Ja, das ist soweit richtig. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob man Einstimmigkeit hat oder qualifizierte Mehrheit in einem bestimmten Politikbereich, einfach wegen dem, sozusagen der potenziellen Möglichkeit, überstimmt zu werden, die dann doch die Regierungen dazu bringt, sich ein bisschen eher zu bewegen. Aber am Ende möchte keine Regierung regelmäßig überstimmt werden, auch weil hinterher die nationale Regierung ja ihren Wählern sagen möchte, guckt mal, was wir alles erreicht haben. Deswegen wollen sie dann doch noch irgendwie gerne bestimmte eigene Punkte einbringen. Und das macht man am besten, indem man eben bereit ist zu verhandeln und nicht einfach nur Nein sagt. Und umgekehrt wollen auch die anderen Regierungen, die vielleicht absehbar eine Mehrheit hätten, gerne, dass eben alle mit an Bord sind, dass man auf möglichst breiter Ebene diesen Konsens herstellt, weil es im Grunde auch einfach der politischen Kultur im Ministerrat entspricht. Deswegen am Ende wird in der EU immer wieder danach gesucht, möglichst alle oder zumindest viele mit an Bord zu haben, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Und das wirkt sich übrigens indirekt dann auch aufs Europäische Parlament aus. Dadurch, dass das Europäische Parlament nichts alleine entscheidet, sondern dann immer auch noch einen Kompromiss mit dem Ministerrat finden muss, ist es extrem schwierig, im Parlament Entscheidungen mit knapper Mehrheit durchzuboxen. Weil wenn klar ist, es gibt da nur eine knappe Mehrheit und dann geht der Parlamentsvertreter in die Verhandlungen mit dem Ratsvertreter, dann weiß der Ratsvertreter, dass das Parlament möglicherweise am Ende gar nicht hinter dieser Position geschlossen stehen wird. Deswegen versucht man dann auch im Parlament immer eine breite Mehrheit für die eigenen Positionen zu haben, damit man hinterher gegenüber dem Rat auftreten kann und sagen kann, hier tatsächlich ist sozusagen fast alle im Parlament wollen das so und so haben. Deswegen bewegt euch doch mal auf uns zu. Und die Folge ist dann, dass man eben auch im Parlament im Grunde eine ewige große Koalition hat, dass die größten europäischen Parteien, also die Europäische Volkspartei, die Europäischen Sozialdemokraten, die Europäischen Liberalen und auch die Europäischen Grünen in den allermeisten Entscheidungen gemeinsam abstimmen. Das eben führt einerseits zu einer politischen Kultur, in der Kompromiss sehr hoch gehalten wird, in der es sehr stark darauf ankommt, sich gegenseitig zu überzeugen, Leute, die andere Ansichten zu vertreten, andere Ansichten vertreten, mit Argumenten dazu zu bringen, dass sie sich einem vielleicht doch anschließen. Es führt auch dazu, dass wissenschaftliche Expertise sehr hoch geschätzt wird in der Brüsseler Politik, weil das eben wenn man quasi nachweisen kann mit Hilfe von Studien, dass die eigene Position begründet ist, dann hilft das natürlich, um die anderen Parteien oder die anderen Länder auch davon zu überzeugen. Also es führt insgesamt zu einer Art rationaleren Art, Politik zu machen. Aber es führt eben auch zu einer Art, Politik zu machen, in der es sehr schwer ist, für Menschen, die nicht tief drinstecken, das Spiel mitzuspielen. Also insbesondere für all die Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt nicht besonders für die EU interessieren, aber alle 5 Jahre zur Europawahl gehen dürfen, und denen man eigentlich in einer Demokratie gerne sagen möchte, hier gibst du deine Stimme ab und damit nimmst du dann Einfluss. Das gilt halt nur begrenzt, weil man seine Stimme abgibt und damit natürlich eine Partei im Europäischen Parlament stärkt. Also es hat schon eine Auswirkung. Aber wenn eben man immer so breite Kompromisse suchen möchte, dann ist so die Frage, ob die eine Partei ein kleines bisschen stärker ist als die andere, irgendwann halt auch nicht mehr ganz so wichtig, sondern es verliert sich so ein bisschen in diesem breiten Kompromiss. Und das wiederum ist dann die große Schwäche der Europäischen Union, wenn man so möchte, dass es für die große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die sich wenig mit Politik beschäftigen, halt so wirkt, als ob es da immer eigentlich nur eine Meinung gäbe, als ob man eigentlich sehr wenig da machen kann, sehr wenig Zugang dazu hat und eben dieser Wahlakt bei der Europawahl eigentlich gar nicht so bedeutend ist.
Wir haben ja viel mehr einen Konflikt zwischen Institutionen. Mich erinnert das so ein ganz klein bisschen an die frühere Zeit, also so 19. Jahrhundert in den USA oder von mir aus auch noch der Beginn des 20. Jahrhunderts, wo dieser Konflikt viel weniger parteipolitisch war, sondern dann eher zwischen dem House of Representatives auf der einen Seite und dem Senat auf der anderen Seite. Ja, bei der EU scheint ja so zumindest ein bisschen ein ähnliches Phänomen vorzuherrschen, ja, dass gar nicht so sehr die Parteien im Parlament so relevant sind, sondern eher das Parlament als Institution. Ich finde, es hat seinen Höhepunkt gehabt 2014 bei diesem erstmaligen Anwenden von diesem Spitzenkandidatenwahlkampf, wo der Jean-Claude Juncker gegen den Martin Schulz angetreten ist. Da wurde das ja auch ganz explizit so kommuniziert letzten Endes, wo sich die Europäische Volkspartei und die, ach, ich vergesse immer, wie sie heißen, die Sozialdemokraten im Europaparlament, wo die sich ja quasi abgesprochen haben und gesagt haben, wer von uns auch immer die meisten Stimmen kriegt, der wird quasi vom anderen supported. Wir machen dann aber eben gemeinsame Front gegen die Kommission, um diese Position des Parlaments zu stärken. Und ich fand es damals eine sehr positive Sache, weil ich ja grundsätzlich auch eher auf dieser Föderalistenseite bin, wie du ja vermutlich auch, wenn ich mir allein die URL deines Blogs anschaue, ja, zu dem wir nachher übrigens noch kommen, den hast du uns verschwiegen bei deiner Einführung. Ja, du bist ja auch noch ein Blogger nebenher. Aber der Punkt ist, ich fand diese Europawahl 2014, das war die einzige Europawahl, bei der mir als ja politikwissenschaftlich einschlägig gebildeter Person einigermaßen klar war, wo da eigentlich gewissermaßen die Challenge liegt, was das Thema der Wahl ist, wo ich aktiv etwas tun kann. Und es ging ja dann bei der Wahl 2019 ja komplett in die Hose, wo die es dann nicht geschafft haben, diese Spitzenkandidatenverfahren wieder hinzubekommen, weswegen wir jetzt plötzlich Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin haben. Und ich habe das Gefühl, das ist auch eine große verpasste Chance gewesen letzten Endes, weil man da eben hätte diese dauergroße Koalition, von der du da sprichst, sozusagen in ganz andere Termini packen können. Weil wenn ich weiß, sozusagen mit meiner Stimme, ich habe zwar immer noch diese Dauerkoalition zwischen diesen Parteien, aber meine Stimme entscheidet quasi, wer den Ton angibt in dem Ding. Das ist ja was, das gerade wir Deutschen eigentlich gewöhnt sind. Das ist jetzt für, was weiß ich, jemand, der in Großbritannien wählt oder von mir aus auch in Frankreich, wo es viel mehr um dieses, wenn ich eine klare Mehrheit habe, bin ich der Big Boss, während wir in Deutschland ja eigentlich immer Koalitionsregierungen haben. Wir kennen das ja eh. Für uns ist das ja ein ziemlich natürlicher Politikmodus. Und das finde ich fast ein bisschen schade, dass das, oder was heißt fast, ich finde es schade, dass das wieder verwässert worden ist letzten Endes und dass da quasi dieser Beginn der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Europäischen Kommission im Endeffekt wieder gekillt worden ist, weil eben gerade diese Verantwortlichkeiten es für mich als wählende Person so viel klarer machen, wofür ich da eigentlich meine Stimme abgebe, selbst wenn mir ansonsten überhaupt nicht klar ist, was im Europäischen Parlament passiert. Aber ich kann halt verstehen, CDU oder SPD am Ruder gewissermaßen. Ja. Da habe ich eine Grundidee. letzten Endes, die da dahinter steckt. Und die fehlt mir aktuell total. Also auch jetzt in die beginnende Europawahl dann 2024. Ich habe letzten Endes nicht die geringste Ahnung, was meine Stimme da tun wird. Also ich werde quasi eine parteipolitisch motivierte Wahl treffen, aber letztlich aus Mangel an Alternativen, weil mir einfach unklar ist, was ich sonst tun sollte. Also würden die mir jetzt wieder sagen, wir machen quasi dieses Spitzenkandidatenverfahren, dann wäre für mich die Frage tatsächlich viel mehr, gebe ich meine Stimme dann doch der SPD gegebenenfalls, weil zwischen denen, darauf wird es ja rauslaufen, während das aktuell für mich keine große Frage ist.
Also zwei Dinge vielleicht. Das eine ist noch mit den Koalitionen und quasi welchen Unterschied das halt tatsächlich macht, wen man wählt im Europäischen Parlament. Und der andere ist dann zu den Spitzenkandidaten. Bei den Koalitionen eben, es stimmt ja, wir haben ja auch auf nationaler Ebene diese Koalitionsregierungen in Deutschland gang und gäbe, auch in anderen Mitgliedstaaten. Ein Unterschied ist allerdings, in Deutschland haben wir immer feste Koalitionen, die für eine Wahlperiode zusammenkommen, einen Koalitionsvertrag schließen und dann auch weitgehend geschlossen abstimmen. Wir haben eben andere Parteien, die in der Opposition sind, aber die Chance haben, an die Regierung zu kommen. Und dieser Gegensatz zwischen Regierung und Opposition, das ist eigentlich das, was die ganze öffentliche Debatte über Politik prägt. Jetzt gerade ist eben die CDU in der Opposition, jeder weiß das in Deutschland, und wem die Ampelregierung nicht passt, der kann die CDU wählen und hoffen, dass nach der nächsten Wahl die CDU regiert. Oder er kann halt die Linke wählen, wenn er eine linke Alternative zur Ampelkoalition haben möchte. In der EU ist es so, dass es keine festen Koalitionen gibt mit so einem Koalitionsvertrag, sondern eher eine ständige informelle Zusammenarbeit, aber immer derselben Parteien. Also es sind immer die gleichen. Es ist immer eine große Koalition aus eben der Europäischen Volkspartei, also den Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen. Das ist sozusagen die proeuropäische Mitte. Die sind die immer zusammenkommen. Die Grünen hängen manchmal nur so halb drin, weil sie für eine Mehrheit nicht wirklich notwendig sind. Aber eben meistens versucht nur die Mehrheit zu vergrößern, nimmt die Grünen auch noch mit. Und dann gibt es links davon noch die Linke, die bei erstaunlich vielen Entscheidungen im Europäischen Parlament auch noch mitgenommen wird, obwohl sie in der Öffentlichkeit nicht unbedingt als Teil von sozusagen proeuropäischem Konsens aussieht. Und es gibt auf der rechten Seite noch zwei Fraktionen. Die heißen EKR, Europäische Konservative und Reformer, und ID, Identität und Demokratie. In der ID ist zum Beispiel die deutsche AfD drin, und in der EKR, das ist zum Beispiel Giorgia Meloni aus Italien und die PiS-Partei aus Polen, die da drin sind. Und diese Rechtsparteien sind, also die EKR auch immer wieder mit dabei bei so einem breiten Konsens. Die ID, die sind diejenigen, die am ehesten irgendwie als Opposition gelten können im Europäischen Parlament, aber die sind dann keine loyale Opposition mehr, die einfach versuchen, irgendwann an die Regierung zu kommen, sondern die sind im Grunde eine Systemopposition, die einfach die EU insgesamt ablehnen. Und das ist jetzt für ein demokratisches Wechselspiel halt auch denkbar ungeeignet, wenn man auf der einen Seite sozusagen die hat, die die Demokratie wollen, und auf der anderen Seite die Demokratie abschaffen wollen. Das ist natürlich nicht, wie demokratisches Wechselspiel funktionieren kann. Insofern hat man eben in der EU nicht diesen Regierungs-Oppositionsgegensatz, sondern im Grunde eben eine ständige Zusammenarbeit immer unter den gleichen Parteien. Und das ist das, was am Ende eigentlich verhindert, dass Wahlen wirklich zu großen Veränderungen führen können. Es ist dann allerdings so, dass, obwohl man immer wieder diese breiten Mehrheiten sucht, doch auch nicht jede einzelne Entscheidung mit so einer breiten Mehrheit der Großen Koalition getroffen wird, sondern immer mal wieder gibt es einzelne Entscheidungen, wo die Große Koalition zerfällt und dann mal ein bestimmter Beschluss im Europäischen Parlament doch mit anderen Mehrheiten durchgebracht wird. Und zwar ist das typischerweise entweder eine Mitte-Links-Mehrheit von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken, die im jetzigen Parlament eine Mehrheit haben, oder eine Mitte-Rechts-Mehrheit aus EVP, Liberalen und Konservativen, die im jetzigen Parlament allerdings eher keine Mehrheit haben. Und wenn man sich die aktuellen europäischen Umfragen anguckt, dann könnte sich das ändern bei der nächsten Europawahl. Also nach den europäischen Sitzprojektionen, die ich regelmäßig auf meinem Blog vorstelle, auf das wir nachher noch kommen werden, In dieser Sitzprojektion hätte diese Mitte-Links-Allianz im Moment keine Mehrheit mehr und die Mitte-Rechts-Allianz kommt dagegen deutlich näher an eine Mehrheit. Das kann dann natürlich am Ende Auswirkungen auf die konkrete europäische Politik haben, weil auch bei Entscheidungen, die am Ende in der Großen Koalition getroffen werden, kommt es natürlich im Aushandlungsprozess darauf an, welche Alternativen man hat. Also ob die Sozialdemokraten den Konservativen sozusagen drohen können, dass sie einen Beschluss notfalls auch mit einer Mitte-Links-Allianz durchbringen würden, dann werden die Konservativen sich eher bewegen. Oder ob umgekehrt die Konservativen sagen können, naja, wir haben da noch eine Alternative, dann werden sich die Sozialdemokraten eher bewegen. Das heißt, am Ende macht es dann einen Unterschied, wie die Mehrheitsverhältnisse im Europäischen Parlament sind. Er ist halt nur in der Öffentlichkeit ziemlich unsichtbar. Also man muss dann schon ziemlich tief drinstecken und sich damit beschäftigen, wie wurde denn dieser konkrete Gesetzesentwurf eigentlich ausgehandelt, dass man dann hinterher erkennen kann, aha, an der Stelle hat es doch eine Rolle gespielt. Also es spielt eine Rolle, aber ist halt nicht besonders sichtbar in der Öffentlichkeit. Und das Gleiche gilt dann auch am Ende für die Spitzenkandidaten. Auch da hat man halt das Problem, die großen europäischen Parteien stellen Spitzenkandidaten auf für die Kommissionspräsidentschaft, um sich im Wahlkampf voneinander abzugrenzen. Also man möchte zeigen, wir stehen nicht alle für dasselbe. Wir haben hier unterschiedliche Gesichter. Es macht einen Unterschied, wenn ihr EVP wählt, bekommt ihr Juncker. Und wenn ihr Sozialdemokraten wählt, bekommt ihr Schulz. Oder 2019, wenn ihr EVP wählt, bekommt ihr Manfred Weber. Und wenn ihr Sozialdemokraten wählt, bekommt ihr Franz Timmermans. Damit wollte man zeigen, wir stehen für unterschiedliche Dinge. Das Problem ist, um hinterher ins Amt zu kommen, brauchen die im Grunde wieder die Große Koalition. Also sie brauchen die Stimmen der anderen Partei, sonst reicht es entweder nicht oder es wäre einfach so prekär von der ganzen Legitimation her, da eben am Ende das Parlament ja im Wesentlichen immer mit dieser großen Koalition entscheidet, wäre es sehr schwierig, einen Kommissionspräsidenten zu haben, der halt direkt abgelehnt wird von einer der großen Parteien. Und das führt dann dazu, dass man einerseits gegeneinander Wahlkampf macht und sagt, wir unterscheiden uns, wählt uns, wir stehen für was anderes. Aber andererseits auch weiß, wenn man hinterher einen von den Spitzenkandidaten wirklich zum Kommissionspräsidenten machen möchte, dann muss man sich hinterher wieder zusammenlaufen. Und 2014 hat es dann dazu geführt, dass sich im Wahlkampf im Grunde Juncker und Schulz die ganze Zeit gegenseitig umarmt haben, sich ständig gegenseitig Recht gegeben haben, einfach weil sie beide diesen europäischen Duktus von am Ende müssen wir uns vertragen und einen Kompromiss finden, so stark verinnerlicht hatten, dass sie den auch im Wahlkampf nicht ablegen konnten. Dass sie eigentlich immer schon mitgedacht haben, was für Kompromisse sie hinterher mit dem anderen machen würden. Und das hat dann dazu geführt, dass Juncker hinterher sehr schnell die Unterstützung bekommen hat von den Sozialdemokraten, hatte aber auch den Nachteil, dass dieser Wahlkampf zwischen ihnen nicht so richtig gefunkt hat. Es ist halt für Zuschauer von so einem TV-Duell relativ uninteressant, wenn die beiden sich ständig gegenseitig Recht geben. Und 2019 hatte man dann das Gegenteil. Da hat die EVP Manfred Weber aufgestellt, der eher ein Vertreter des rechten Flügels der Partei war oder ist. Und schon als Manfred Weber, als klar war, dass es auf seine Nominierung hinauslief, gab es enormes Bauchgrummeln bei Sozialdemokraten und Liberalen, die damals schon gesagt haben, naja, Weber, der hatte im Grunde bis zu dem Moment, wo er nominiert wurde, hatte er immer noch Viktor Orban in Ungarn die Stange gehalten. Als er nominiert wurde, hat er sich sehr schnell von dem abgesetzt. Aber im Grunde bis zuletzt galt er immer als einer, der halt die EVP auch nach rechts öffnet. Damit waren Sozialdemokraten und Liberalen nicht einverstanden, deswegen haben die frühzeitig signalisiert, den wollen wir nicht als Kommissionspräsidenten. Und dann gab es hinterher einen Wahlkampf, in dem halt ernsthaft die Kandidaten für unterschiedliche Dinge standen. Aber die Folge davon war, dass dann, als die Wahl dann vorbei war und die EVP wieder die stärkste Partei war und Manfred Weber im Grunde gewonnen hatte, die anderen halt nicht sofort irgendwie runterkommen konnten von dieser Position und nicht, nachdem sie vorher monatelang gesagt haben, Weber wollen wir auf gar keinen Fall als Kommissionspräsidenten, den halten wir für ungeeignet, dann konnten die nicht innerhalb von einer Woche sagen, naja gut, jetzt wählen wir den einfach. So ein schneller Wechsel, das hätte dann gegenüber den Wählern auch wieder seltsam ausgesehen. Die Folge davon war, dass eben dann Sozialdemokraten, Liberale gesagt haben, Weber wollen wir nicht. Die EVP gesagt hat, wir sind die stärkste Fraktion, warum sollten wir irgendjemand anderen wählen? Und am Ende das Parlament sich nicht einig wurde und dann die Mitgliedstaaten gesagt haben, na gut, wenn ihr euch nicht einig werdet, dann haben wir halt hier einen anderen Namen, nehmt mal Ursula von der Leyen. Und dann gab es im Europäischen Parlament sehr konfuse, kontroverse Diskussionen. Die einen haben gesagt, nein, wir müssen am Spitzenkandidatenverfahren festhalten. Die anderen haben gesagt, gut, aber wenn wir uns eh nicht einig werden und Ursula von der Leyen jetzt irgendwie ein bisschen eine Mittefigur ist, wäre sie Spitzenkandidatin gewesen, dann hätten die Sozialdemokraten sie wahrscheinlich ohne weiteres anerkannt. Ja, und am Ende hat sie dann halt knapp die Wahl im Europäischen Parlament gewonnen, weil man im Grunde jetzt auch nicht wusste, wie man sonst weitermachen soll. Und jetzt mit Blick auf 2024, glaube ich, stehen wir vor genau dem gleichen Dilemma wieder. Die europäischen Parteien werden Spitzenkandidatinnen und Kandidaten nominieren. Bei der EVP könnte es darauf hinauslaufen, dass Ursula von der Leyen diesmal als Spitzenkandidatin antritt. Und am Ende hat man aber eben immer das Problem, dass die Parteien, die den Wahlkampf gegeneinander machen, nach der Wahl sich auf irgendetwas einigen müssen. Und je engagierter, je polarisierter der Wahlkampf ist, desto schwieriger ist es hinterher, sich auf einen gemeinsamen Spitzenkandidaten zu einigen. Aber der Europäische Rat lässt gleichzeitig im Parlament da auch nicht viel Zeit. Sobald die Mitgliedstaaten sehen, das Parlament ist sich nicht einig, dann sagen sie, naja gut, hier ist unser Alternativkandidat. Einfach weil einige unter den nationalen Regierungen diese Idee, dass im Grunde die Europawahl über die Kommissionspräsidentschaft mitentscheidet, halt grundsätzlich ablehnen und sagen, nee, wir als nationale Regierungen wollen da eigentlich federführend sein. Das heißt, dieser institutionelle Konflikt überlagert dann am Ende die parteipolitische Auseinandersetzung und macht das alles noch mal komplizierter.
Es scheint aber ja letztlich ein unauflösbarer Konflikt zu sein in den aktuellen Strukturen, weil ich kann ja quasi nur entweder den parteipolitischen Konflikt oder den institutionellen Konflikt haben, aber eben nicht beide gleichzeitig. Und ich würde jetzt quasi die These raushauen, dass 2014 der institutionelle Prozess im Vordergrund stand und 2019 eben der von den Parteien und dass die institutionalisierte Frontstellung besser funktioniert hat, wobei besser hier wirklich in sehr relativen Termini zu sehen ist. Und das bringt uns ja letztlich dann zu dieser großen Debatte, wie reformieren wir die EU? Wenn wir jetzt einfach mal kurz dieses magische Szenario annehmen, in dem wir 28 Mitgliedstaaten zum Konsens bringen, dass die alle die Verträge überarbeiten wollen, was ja einfach schon die größte Herausforderung ist, aber damit müssen wir jetzt einfach mal quasi leben in unserem Magic Christmas Tree Land, in das wir uns da dafür kurz bewegen, ja, in dem dieses Problem aus welchen Gründen auch immer einfach mal kurz aus dem Weg geräumt wird. Weil einfach als Primer sozusagen, damit müssen wir uns, glaube ich, wirklich nicht lange aufhalten, aber es gibt eben in der EU bestimmte Frontstellungen von Staaten sozusagen, die an institutionellen Reformen gar kein Interesse haben. Das war ja früher immer das Problem mit Großbritannien. Seit die raus ist, hat die Rolle des Spoilers eigentlich eher so bei Polen und Ungarn neuerdings dann liegt dort mehr, die wenig Interesse daran haben, in irgendeiner Art und Weise auf das Mehrheitsprinzip umzuspringen, was ja letztlich die Grundlage der allermeisten Reformvorschläge ist, die EU weiterentwickeln wollen. Es gibt ja auch Reformvorschläge, die quasi sagen, nee, wir müssen wieder ein Stück zurück. Das ist ja das, was Ungarn damals auch vorgestellt hat. Ich erinnere mich noch 2012, als Orbán gerade noch frisch im Amt war, da hat er ja diese De Gaulle-Idee ausgegraben vom Europa der Vaterländer und quasi für so eine Art Rückabwicklung der Europäischen Union mehr so als eine glorifizierten Zollverein. Aber das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt am Horizont Wetterleuchten. Das heißt, wenn wir quasi mal drüber nachdenken, welche Reformvorschläge gäbe es? Was sind da quasi die Richtungen, in was muss ich denken, um ein halbwegs realistisches Szenario zu haben, also wo wir jetzt ohne große verfassungsgebende Versammlung ganz Europas auskommen, in der alle Demokraten Kumbaya singen, sich die Hände nehmen und eine perfekte Verfassung ausarbeiten?
Ja, die Frage, was realistisch ist, das ist tatsächlich etwas, was im Moment extrem kontrovers diskutiert wird. Wenn man sich jetzt einfach anguckt, was die Institutionen so vorschlagen, dann hat das Europäische Parlament jetzt gerade ganz aktuell in diesem November einen Vertragsreformentwurf in der Pipeline. Also der zuständige Verfassungsausschuss hat das jetzt vor ein paar Tagen angenommen und jetzt geht das ins Plenum und soll da Ende November verabschiedet werden. Das ist eben vom Parlament entstanden als Reaktion auf diese EU-Zukunftskonferenz, die es 2021/22 gab, in der zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger Vorschläge gemacht haben, wie man die EU weiterentwickeln sollte und eben dabei auch einige institutionelle Ideen hatten. Und das Europäische Parlament hat die Gelegenheit genutzt, hat es ausgegriffen und hat gesagt, wir wollen jetzt eine Vertragsreform, in der eben diverse Sachen gemacht werden, um die EU weiterzuentwickeln. Da geht es zum einen darum, der EU zusätzliche Kompetenzen in einigen Bereichen zu geben, insbesondere mit Blick auf die Erfahrungen der letzten Jahre, unter anderem im Bereich Pandemiemanagement. Da wird sich jetzt jeder sofort zusammenreimen können, wo das herkommt. Während der Corona-Pandemie hat die EU eine wichtige Rolle gespielt, aber immer mal wieder konnte sie bestimmte Sachen einfach nicht machen, weil ihr die Kompetenzen gefehlt haben. Also da geht es dann darum, dass man eben bestimmte Regelungen auf europäischer Ebene treffen können möchte, um zu verhindern, dass die Mitgliedstaaten dann in unterschiedliche Richtungen davonlaufen und während der Corona-Pandemie am Ende etliche Grenzen geschlossen wurden, weil einfach die Staaten gesagt haben, unsere Antworten auf die Corona-Pandemie sind miteinander inkompatibel. Man kann nicht in einem Land hat man irgendwie strengen Lockdown, im anderen Land sind weiterhin alle Sachen offen. Dann haben natürlich die Länder mit Lockdown gesagt, wir wollen aber dann nicht, dass quasi aus den anderen Ländern alle Leute dann zu uns reinkommen. Dann musste man die Grenzen schließen. Das war jetzt ein Problem für die Europäische Union, die eigentlich offen sein soll. Also wir brauchen ein europäisches Pandemiemanagement. Das ist ein beispielhafter Vorschlag für diese neuen Kompetenzen. Zum anderen zielt dieser Vorschlag des Parlaments darauf ab, dass überall da, wo die EU jetzt schon Kompetenzen hat, man aber bis jetzt immer noch Einstimmigkeit verlangt unter den Mitgliedstaaten, dass man diese Einstimmigkeit aufgibt, es keine nationalen Vetorechte mehr gibt, sondern alles mit Mehrheit entschieden werden kann. Hintergrund davon ist eben, in Bereichen, in denen es Vetorechte gibt, nutzen oft Mitgliedstaaten das, um irgendwie eigene Partikularinteressen am Ende noch reinzuverhandeln. Also wenn es eigentlich schon einen breiten Konsens gibt unter den Mitgliedstaaten, kann sich dann immer noch einer hinstellen und sagen, ich stimme aber nur zu, wenn ich außerdem noch das und das und das bekomme. Das ist am Ende, macht es die Entscheidung nicht besser und es macht die Entscheidung nicht demokratischer. Es ist einfach nur Erpressungspotenzial für einzelne Länder. Da möchte man drüber wegkommen. Das Gegenargument ist sozusagen, diese Einstimmigkeit schützt natürlich nationale Souveränität. Aber eben, wenn die Folge davon nur ist, dass man am Ende eben immer irgendwelchen Partikularinteressen noch so ein Goodie ausgeben muss, damit man die Entscheidung durchbringt, ist am Ende das nicht wirklich im Sinne von irgendwie Demokratie. Das heißt, mehr Mehrheitsentscheidungen sind ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Zum Teil möchte man dann eben auch die Art, wie Mehrheitsentscheidungen definiert sind, verändern. Im Moment gibt es eben immer diese qualifizierten Mehrheiten, wo man 55% der Staaten, die 65% der Bevölkerung repräsentieren, ein andersrum. Also man hat im Moment immer die qualifizierte Mehrheit, die über einer normalen Mehrheit liegt unter den Mitgliedstaaten. Und da möchte man stattdessen sagen, Mehrheit bedeutet künftig 50% der Staaten, die gleichzeitig 50% der Bevölkerung repräsentieren. Das heißt, man möchte es etwas einfach machen, im Rat eine Mehrheit zu schaffen, gleichzeitig aber dann noch sozusagen zusätzliche Stufen einführen. Also es soll dann zusätzlich eine qualifizierte Mehrheit geben, wo dann 75% der Staaten zustimmen müssen, dann nochmal eine Stufe drüber mit 80% und so weiter, aber eben nicht mehr Einstimmigkeit. Und schließlich ein anderer Punkt, der eben jetzt sehr eng mit dieser Frage von Wahl der Kommission zu tun hat, ist, dass das Parlament im Grunde vorschlägt, bei der Wahl des Kommissionspräsidenten das Parlament weiter zu stärken und hinterher insbesondere bei der Wahl der einzelnen Kommissionsmitglieder den Kommissionspräsidenten oder die Kommissionspräsidentin zu stärken. Im Moment ist es ja eben so, jeder Mitgliedstaat ernennt ein Kommissionsmitglied und künftig soll nach der Vorstellung des Parlaments einfach der oder die Kommissionspräsidentin dafür zuständig sein, sich die Kommissionsmitglieder auszusuchen, so wie das auf nationaler Ebene ja auch ist. In Deutschland ist es der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin, der entscheidet, wer Minister wird. De facto entscheidet das in Deutschland am Ende dann die Koalitionsparteien. Und die Hoffnung ist natürlich, auf europäischer Ebene würde so eine Kommission, die im Wesentlichen vom Parlament abhängt und wo dann die Kommissionspräsidentin eine zentrale Rolle einnimmt, dazu führen, dass man dann eben auch auf europäischer Ebene so eine Dynamik mit festen Koalitionen und eben so ein bisschen Regierungs-Oppositionswechselspiel hinbekommt. Man muss sagen, auch wenn das passieren würde, wären die, ist das quasi Vorschläge des Europäischen Parlaments, sind immer noch zurückhaltender als die allermeisten nationalen Verfassungen. Also wir hätten dann immer noch auf europäischer Ebene eine viel stärkere Rolle der Mitgliedstaaten, als wir das in irgendeinem Bundesstaat in Europa haben. Insbesondere würden die Mitgliedstaaten eben immer noch bei allen Gesetzgebungsprozessen mitentscheiden dürfen. Aber es wäre eben quasi ein bisschen eine Weiterentwicklung in diese föderalistische Richtung. Es würde ein bisschen das Europäische Parlament weiter stärken, die europäischen Parteien weiter stärken und eben dazu führen, dass die Europawahl insgesamt an Bedeutung gewinnt und mehr über den Kurs der Europäischen Union damit entschieden wird und die Bürgerinnen und Bürger wissen, da muss ich hingehen, wenn ich was verändern möchte. Das ist der Vorschlag des Europäischen Parlaments. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorschlag in genau dieser Form durchgeht, ist nahezu null. Aber schon die Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr großer Teil dieses Vorschlags umgesetzt wird, ist ziemlich niedrig, weil wenn man sich dann eben die Mitgliedstaaten anguckt, du hast es schon angesprochen, gibt es einige, die wollen eigentlich am liebsten weniger europäische Integration. Es gibt viele, die sagen, lasst uns doch einfach da stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Irgendwie Verträge ändern ist so ein unheimlich umständliches Verfahren und macht so viel Ärger und haben wir nicht andere Probleme. Es gibt einige, wie Deutschland und Frankreich, die sagen, ja, wir haben Reformbedarf, insbesondere wenn die Europäische Union dann bald erweitert wird, dann ist absehbar, dass es mit den jetzigen Institutionen nicht mehr funktionieren wird. Deswegen brauchen wir die Reformen. Aber unter den Regierungen geht die Diskussion im Moment im Grunde eher darum, zu fragen, was ist denn das Minimum an Reformen, das unbedingt notwendig ist, damit eine EU künftig auch mit 35 Mitgliedern funktionieren wird. Und am Ende wird man wahrscheinlich dieses Minimum sich darauf einigen oder noch wahrscheinlicher, man wird sich auf etwas weniger als dieses Minimum einigen. Man wird einige institutionelle Reformen durchführen, die die EU handlungsfähiger machen, also insbesondere mehr Mehrheitsentscheidungen einführen, aber vermutlich nicht in allen Bereichen Mehrheitsentscheidungen einführen, wie es das Parlament gerne hätte. Und am Ende wird dann die Erweiterung kommen und die EU wird nach der Erweiterung ein bisschen dysfunktionaler sein und dann werden wir in, wann auch immer es soweit ist, eben wieder über Vertragsreformen diskutieren. Also es ist jetzt ein bisschen vielleicht ein nicht so optimistisches Szenario, das eben nicht darauf hinausläuft, dass alle sich zusammenfinden und einig sind, aber das möglicherweise näher an der Realität liegt. Die EU-Mitgliedstaaten neigen bei Vertragsreformen dazu, immer sich sozusagen in die richtige Richtung zu bewegen, also in Richtung von mehr europäischer Integration, mehr europäische Demokratie, aber dabei nicht wirklich so weit zu gehen, wie nötig wäre, um die Probleme zu lösen, sondern dann eher die besonders umstrittenen Entscheidungen liegen zu lassen und zu sagen, naja, gucken wir mal, ob so auch funktioniert. Und dann in 5 oder 10 Jahren, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir halt die nächste Vertragsreform. So hat das in der Vergangenheit seit den 80er Jahren mehr oder weniger regelmäßig funktioniert. Und das ist vermutlich auch das realistischste Szenario für die Zukunft. Also es ist immer auch bei institutionellen Reformen sehr viel Durchwursteln dabei. Ein Problem ist natürlich, je mehr Mitgliedstaaten es werden, desto schwieriger wird es, sich durchzuwursteln. Insbesondere, weil natürlich für alle solchen institutionellen Reformen auch immer Einstimmigkeit notwendig ist.
Da habe ich noch eine letzte Frage dazu. Das ist quasi auch so ein Evergreen in diesen Diskussionen, wobei ich ihn früher mehr gehört habe als heute. Und es läuft unter diesem Schlagwort des Europas der 2 Geschwindigkeiten. Ja, das ist so eine Idee, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen, dass man so eine Art Koalition der Willigen aufmacht, die dann quasi einfach auf Basis bilateraler oder multilateraler Verträge so eine EU Plus machen letzten Endes. Und es kann quasi beitreten, wer mag und wer nicht mag, macht es halt nicht. Ne, das ist logischerweise jetzt auch noch nie passiert. passiert. Da gibt es ja auch diverse Faktoren, die da mitbedacht werden müssen. Aber siehst du dafür dann vielleicht irgendwelche Chancen, dass es dann quasi einfach zu einer vielleicht auch punktuellen verstärkten Zusammenarbeit zwischen einigen Playern kommt? Oder ist es einfach wegen der Rückkopplungseffekte sozusagen auf die normale Ebene eher unwahrscheinlich?
Naja, diese Diskussionen über eben ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten oder Kerneuropa oder differenzierte Integration, es gibt ganz unterschiedliche Schlagwörter, aber im Grunde läuft es immer darauf hinaus, dass eben einige enger zusammenkommen als andere. Diese Diskussion gibt es seit 30 Jahren. Und in manchen Bereichen ist es ja auch schon Realität, wenn man sich eben die Europäische Währungsunion anguckt, da sind halt nicht alle dabei. Der Schengen-Raum mit den offenen Binnengrenzen sind nicht alle Mitgliedstaaten dabei. Das heißt, in gewissem Ausmaß ist die differenzierte Integration schon längst Realität. Aber sie hat bis jetzt noch nicht dazu geführt, dass sich sozusagen ganz eng irgendwie so ein Kern herausgebildet hätte. Während der Euro-Krise war es schon sehr relevant, wer ist bei der Währungsunion dabei und wer nicht. Das war vielleicht der Moment, wo man diesen Unterschied am stärksten gespürt hat. Aber eben, es ist jetzt sozusagen nicht sehr tief in den Institutionen verankert. Das hat auch damit zu tun, dass so eine differenzierte Integration natürlich immer auch ein gewisses Spaltungspotenzial hat. Und man in den Politikbereichen, in denen man eigentlich sehr gut auch zu 27 ist, vorankommt, also der Binnenmarkt zum Beispiel, man ein bisschen Angst davor hat, dass eben Differenzierung am Ende auch darauf durchschlagen könnte und am Ende Sachen, die jetzt eigentlich sehr gut auch im Gesamt-EU-Rahmen funktionieren, dann künftig vielleicht nicht mehr so gut funktionieren, wenn sich so ein Kern herausbildet. Die andere Problemlage, die damit verbunden ist, ist die Rolle von den supranationalen Institutionen, eben das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, die ja, wenn man so möchte, eigentlich der institutionelle Kern vom Ganzen sind und die aber eben auf Gesamt-EU-Ebene gewählt sind und legitimiert sind und sich dann immer bei Differenzierung die Frage stellt, welche Rolle bekommen die eigentlich dabei? Man hat es bis jetzt gesehen, oft ist es so in den Bereichen, in denen eben eine Gruppe von Mitgliedstaaten vorangegangen ist, also insbesondere jetzt im Bereich Währung und gemeinsame Wirtschaftspolitik innerhalb der Währungsunion, hat man das dann rein zwischenstaatlich gemacht, weil man gesagt hat, naja, die Mitgliedstaaten, die nicht Teil der Währungsunion sind, die sollen halt auch nicht mit am Tisch sitzen, wenn rein Währungsunionsfragen entschieden wurden. Deswegen hat man diese Euro-Gruppe gebildet, wo eben dann nur die Finanzminister der Euro-Staaten mit dabei sind. Das funktioniert im rein zwischenstaatlichen Bereich einigermaßen gut. Da kann man eben sagen, naja, wer nicht mitmacht, der sitzt halt nicht mit am Tisch. Aber es funktioniert halt nicht so gut, wenn es dann ums Parlament geht, weil da gibt es dann manchmal die Vorschläge, die Europaabgeordneten, die in den Ländern gewählt wurden, die nicht mitmachen, die sollen dann auch nicht mitentscheiden dürfen. Auf der anderen Seite steht aber in den Verträgen ausdrücklich drin, dass die Europaabgeordneten nicht Repräsentanten ihrer Staaten sind, sondern der europäischen Bürgerinnen und Bürger insgesamt. Und eigentlich ist es im Interesse der europäischen Demokratie und des Europäischen Parlaments, diesen Gedanken weiter zu stärken. Deswegen gibt es den Vorschlag, einen Teil der Europaabgeordneten künftig auf gesamteuropäischen Listen wählen zu lassen. Und dann hätte man natürlich sofort das Problem, okay, wenn man jetzt nur noch einen Teil des Parlaments mitentscheiden soll, dürften denn dann solche gesamteuropäisch gewählten Abgeordneten da mitentscheiden oder nicht? Das andere Problem ist auch, wenn man stärker in Richtung von sozusagen stabilen Mehrheiten im Europäischen Parlament kommen möchte, dann ist es natürlich ein Problem, wenn je nach Politikbereich unterschiedliche Abgeordnete dabei sind, weil möglicherweise gäbe es dann irgendwann auf Gesamt-EU-Ebene andere Mehrheitsverhältnisse als jetzt innerhalb von so einem differenzierten Bereich. Die Folge davon ist, dass man auch da, wo man differenziert hat, immer trotzdem noch die gesamte Kommission, das gesamte Parlament auftreten, aber eben man sieht schon, diese Differenzierung steht ein bisschen im Widerspruch zu dieser Idee von gesamteuropäischer Demokratie. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, wieso dieser Gedanke sich niemals so komplett durchgesetzt hat. Die integrationsfreundlicheren Staaten sehen dieses Problem für Kommission und Parlament. Die weniger integrationsfreundlichen Staaten, die sind sowieso nicht für differenzierte Integration, weil sie Angst haben, dass sie dann die sind, die abgehängt werden. Deswegen hat man am Ende niemals diesen Vorschlag so richtig durchgezogen. Trotzdem ist es natürlich so, bei jedem größeren Reformschritt taucht er dann immer wieder auf, weil man immer das Problem hat, dass es einzelne Länder gibt, die eben blockieren und man sich dann immer fragt, na gut, wenn es jetzt nur so wenige gibt, die blockieren, können wir es dann nicht doch irgendwie ohne sie machen? Dass es manchmal dann sozusagen einfach nur in der politischen Diskussion am Ende halt irgendwie der Hebel, den man noch braucht, um die letzten mit an Bord zu bringen. Es könnte aber natürlich durchaus auch sein, dass wir in Zukunft, insbesondere wenn es sich abzeichnet, dass wir eben gar nicht mehr vorankommen mit gesamteuropäischen Reformen, dass einfach jeder Vorschlag für irgendwie besser, effizientere, demokratischere Institutionen immer von einzelnen Mitgliedstaaten blockiert wird, dass es dann irgendwann eben doch ganz oben auf der Tagesordnung landet und dann real darüber nachgedacht wird, wie sowas dann funktionieren könnte, ob man dann quasi die Union in der Union gründet oder ob man nur irgendwie einen Zusatzvertrag hat, dass manche Mitgliedstaaten sich zum Beispiel darauf verständigen, ihre nationalen Vetorechte nicht mehr zu nutzen. Ob man, wenn es ums europäische Budget geht, das ist ja sehr, sehr klein und dann gibt es irgendwie die Diskussion, müsste man das europäische Budget nicht eigentlich ausweiten, könnte man natürlich, wenn einzelne Mitgliedstaaten sich dem verweigern, könnten andere sozusagen untereinander einen eigenen Topf machen. Das wurde für die Eurozone vor ein paar Jahren diskutiert, dann am Ende nicht gemacht. Aber solche Diskussionen könnten durchaus jetzt im Zuge von diesen aktuellen Reformdebatten am Ende dann tatsächlich wirklich von Belang werden. Im Moment, glaube ich, stehen wir da einfach noch sehr am Anfang. Also im Moment hat das Parlament einen konkreten Vorschlag gemacht, in welche Richtung es möchte. Und die Mitgliedstaaten sind einfach noch relativ konfus. Es geht in sehr unterschiedliche Richtungen. Es gibt sehr kontroverse Debatten zwischen den nationalen Regierungen, wie irgendwie Reformen aussehen könnten. Und das zeichnet sich noch nicht so richtig klar ab, was da am Ende rauskommen wird. Da werden die nächsten Monate und Jahre sicher einiges an Entwicklung bringen, einfach weil man bei der Erweiterung vorankommen möchte und die Reformen vor der Erweiterung braucht. Aber in welche Richtung es ganz genau geht, das ist, glaube ich, im Moment noch ein bisschen offen.
Das ist also quasi so eher sowas wie eine nukleare Option, letztendlich so eine Drohung im Hintergrund. Ja, wenn es je gar nicht klappt, dann machen wir unter Umständen was in die Richtung.
Ja.
Ja. Okay. Hast du noch irgendein Thema, wo du sagen würdest, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, das muss unbedingt noch rein?
Der Werbeblock für meinen Blog.
Unbedingt. Dann leiten wir da dazu über, ja, weil ich habe dich ja nicht einfach nur eingeladen, weil du ein unglaublich kompetenter Mensch bist. Ich habe dich ja auch irgendwo mal gefunden. Also ich weiß dir das sozusagen aus einer Quelle. Und tatsächlich, du hast ja schon seit sehr, sehr langer Zeit, bloggst du ja über europäische Politik. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es auch schon deutlich über ein Jahrzehnt ist, wo ich deinen Blog auch abonniert habe. Stell dich doch mal kurz vor, was du da machst in die Richtung.
Genau, es ist tatsächlich über ein Jahrzehnt. 2011 habe ich angefangen, im Mittelpunkt der Euro-Krise. Da war ich noch Student, da habe ich an meiner Dissertation geschrieben und da hat man ja viel Zeit, die man irgendwie, wo man so prokrastiniert, wo man sagt, okay, eigentlich müsste ich jetzt das machen, aber ich mache jetzt was anderes. Und außerdem war natürlich eben 2011 jedes zweite Wochenende stand die Eurozone vor dem Scheitern. Es gab ständige Diskussionen, wie kann es weitergehen, was soll man da jetzt machen? Und damals habe ich dann begonnen, dieses Blog zu schreiben. Habe dann ziemlich schnell ein Format gefunden, mit dem ich mich da ganz wohl gefühlt habe. Also es sind immer so relativ, für einen Blog glaube ich, relativ lange Texte. 3 DIN A4 Seiten ungefähr, wenn man es ausdruckt. Und da bin ich dann dabei geblieben. Fokus des Blogs sind eben ein bisschen die Fragen, die wir jetzt diskutiert haben. Europäische Institutionen, europäische Demokratie, europäische Parteipolitik. Ich mache alle 8 Wochen diese Sitzprojektionen, seit auch jetzt schon 2014. Inzwischen hat sich ein bisschen mehr noch zur Plattform entwickelt. Also am Anfang habe ich alles auf dem Blog selbst geschrieben. Inzwischen gibt es öfter mal auch Gastbeiträge von anderen Autorinnen und Autoren. Außerdem bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, die Beiträge immer nicht nur auf Deutsch zu schreiben, sondern auch noch auf Englisch zu übersetzen. Also inzwischen praktisch zweisprachig. Und ja, da ist quasi mein Beitrag zu einer europäischen Öffentlichkeit. Und ich freue mich über jeden, der es sich angucken möchte. Der Titel ist Programm, der europäische Föderalist heißt das Ganze. Einfach weil dieser Kerngedanke zugrunde liegt, dass quasi die eigentliche Stärke der Europäischen Union ist, dass man für die zwischenstaatlichen Probleme, die es nun mal gibt, neue Institutionen, neue demokratische Institutionen auf überstaatlicher Ebene schafft, mit denen man diese Probleme nicht nur effizienter lösen kann, sondern eben auch auf demokratischere Weise. Und das im Grunde aus meiner Sicht, ne, Frieden, Wohlstand, Selbstbehauptung, alles gut, aber aus meiner Sicht der Hauptnutzen der europäischen Integration und wenn man so möchte, der Hauptzweck von diesem Integrationsprojekt darin besteht, dass er es Menschen ermöglicht, ein Leben zu führen, das nicht von nationalen Grenzen eingeschränkt wird, also man mehr Freiheiten bekommt, in anderen Ländern zu leben, seinen täglichen Austauschbeziehungen zu haben und sei es auch nur durch die Produkte, die man im Supermarkt jetzt günstiger kaufen kann durch die europäische Integration. Also diese zusätzliche Freiheit und auf der anderen Seite aber eben auch die europäische Demokratie, mit der man die gesellschaftlichen Herausforderungen, die mit dieser Freiheit einhergehen, dann besser gelöst bekommt. Das ist im Grunde der Grundgedanke, mit dem ich dieses Blog gestartet habe und dass ich ein bisschen unter diesem Begriff Föderalismus dann zusammengefasst habe und wo eben dann auch der Titel von dem Blog herkommt.
Du wirst nicht raten, was ich 2010 gemacht habe, als ich meinen Geschichtsblog aufgemacht habe, aber ich kenne dieses, ich müsste gerade eigentlich auf eine Abschlussprüfung in irgendeiner Art und Weise hinarbeiten und ich prokrastiniere da mal in einem benachbarten Feld in der Gegend rum. Das kommt mir sehr bekannt vor. Von daher volle Sympathie dafür. Ich verlinke deinen Blog logischerweise genauso wie deine Twitter und Blue Sky Kontaktdaten alle in den Shownotes. Von daher, wenn ihr es noch nicht tut, folgt dem Manuel auf den entsprechenden Plattformen, abonniert den Feed von dem Blog. Wenn ihr euch in irgendeiner Art und Weise für europäische Politik interessiert, das ist wirklich die erste Anlaufadresse. Du hast jetzt gerade diese Monstertabelle von 7 verschiedenen Reformvorschlägen aufgestellt und die aufgedröselt. Also da kann man sich richtig schön im Unterholz europäischer Politik verlieren. Ich habe heute sehr viel gelernt. Ich hoffe, wir werden dieses Format bald mal wieder auflegen und quasi nach dieser eher allgemeineren Rundumschlag, den wir heute gemacht haben, kommen wir dann vielleicht auch noch mit konkreteren Fragen um die Ecke. Wie immer an alle, die zuhören, bewerten im Podcatcher eurer Wahl, empfehlt das Ding weiter, damit es mehr Leute finden. Kommentiert gerne im Blog, was ihr von der Folge gehalten habt und in dem Fall auch würde ich quasi direkt beginnen, eine Fragensammlung fürs nächste Mal und eine Themensammlung. Ich danke dir ganz herzlich, Manuel, für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.